Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Wir sprechen heute über ein echtes Trendthema, ein Schlagwort, nämlich über das Thema Longevity oder auch Biohacking. Also es geht letztlich um einen Trend, bei dem viele Menschen versuchen, aktuell möglichst gesund zu leben, den eigenen Körper so weit zu optimieren, um möglichst die biologischen Grenzen dahingehend zu überwinden, dass man möglichst lange, möglichst gesund bleibt, vielleicht eben auch die eigene Lebenszeit künstlich zu verlängern. Und auf das Thema bin ich gekommen über einen Freund, der bisher in den letzten Jahrzehnten, wir sind schon sehr lange seit dem Studium befreundet, es war ein großer Feierer, also er hat alles andere als ein Kostverächter. Wir haben viel zusammen gefeiert, durchaus auch mal über den Durst getrunken. Er war nicht dafür bekannt, dass das Thema Gesundheit und gute, gesunde Lebensführung im Vordergrund oder ganz oben auf seiner Prioritätenliste stand. Und jetzt in den letzten Jahren ist mir schon aufgefallen, dass er deutlich gesundheitsorientierter lebt. Und jetzt habe ich aus Lissabon von ihm ein Foto, also einen Urlaubsgruß geschickt bekommen, wo er mit Schlafmaske in spezieller Beleuchtung, also offensichtlich so eine Art Lichttherapie, auf einer Liege gelegen hat und mit so nach dem Motto viele Urlaubsgrüße aus meiner Longevity-Anwendung. Also sprich, er hat sich diesem Thema jetzt auch voll gewidmet und versucht sein Leben so auszurichten, dass er möglichst lange und möglichst gesund lebt. Jetzt kann man sagen, ist ja eigentlich nichts gegen zu sagen, ist ja eigentlich positiv, wenn man versucht, gesund und ausgeglichen zu leben. Ich glaube, das ist ja auch durchaus im philosophischen Sinn. Mir kommt es aber so vor, dass es ganz häufig bei dem Thema auch so um eine künstliche Verlängerung, also nicht die eigenen Grenzen akzeptieren wollen, vielleicht ja eben auch darum geht, ein längeres, leistungsfähigeres Leben zu führen. Und damit betrifft es natürlich auch letztlich die Frage, wie wollen wir leben? Wie lange können wir überhaupt gut leben? Was macht gutes Leben aus? Und so würde ich sagen, ist das die schmale Linie zwischen dem Thema gut und gesund leben und andererseits so ein bisschen Angst vor dem Tod entkommen wollen, dem eigenen Verfall, der ja auch ein biologisches Gesetz ist, wie wir dem entkommen können. Dementsprechend heute die Frage, Albert, an dich, wie du dieses Thema Longevity einschätzt. Ist das einfach nur ein Trend, ein Hype, ein Modebegriff? Oder siehst du da durchaus auch philosophische Elemente drin? Wo siehst du die Gefahren? Und ich will nicht viele Fragen auf einmal stellen, sondern mit der ganz konkreten Frage einsteigen. Ist das etwas, was so jemand wie Seneca heute vielleicht auch praktizieren würde oder eher nicht?
Ja, ich kenne mich da ja nicht so gut aus, was man mit diesem Wort verbindet. So erst einmal so bestrebt sein, gesund und lange zu leben, ist erstmal ganz natürlich. Dazu hat uns die Natur eingerichtet. Überlebenstrieb ist mit der stärkste Trieb und etwas ganz Vernünftiges. Und ich denke, es gehört auch zum glücklichen Leben, sich um seinen Körper zu kümmern, dass der möglichst fit bleibt, möglichst gesund ist und möglichst wenig Leiden, wenig Schmerzen produziert. Das passt alles wunderbar. Das entspricht auch antiker Philosophie, die gesagt haben, man muss sich um Geist und Körper kümmern. Da gibt es auch starke Wechselwirkungen. Insofern ist überhaupt gar nichts dagegen einzuwenden. Wenn es allerdings so eine Flucht vor dem Tod ist, eines künstliches Hinausschieben natürlicher Prozesse, ein neurotischer Kampf um Krankheit und Tod, Krankheit würde ich ja mit einnehmen, zu entfliehen, dann würden die Philosophen sagen, halt, stopp mal, dem kannst du nicht entfliehen und du musst es auch gar nicht erst versuchen. Und wenn du es versuchst, dann hast du Probleme bestimmte, denn du entwickelst Ängste, denn wir können dem nicht entgehen und man wird hypochondrisch und man wird neurotisch auch in dem Bestreben, bloß nichts Gesundheitsgefährdendes an sich rankommen zu lassen, denn die Dinge sind hochkomplex, wir können dem nicht entgehen. Buddha hat empfohlen, das sind die vier Gewissheiten, die man ständig meditieren sollte. Ich habe das schon öfters zitiert, dass es natürlich ist, dass man krank wird, dass dem keiner entgehen kann, dass es natürlich ist, dass wir sterben, dass dem keiner entgehen kann. auch, dass wir Liebes verlieren. Und das,
dass wir älter werden, hat er doch
gesagt. Ja, genau. Und dass wir älter werden, dem kann keiner eingehen. Und dass, wenn Longevity das so bestreben ist, dagegen anzukämpfen, dann kämpfen sie gegen Windmühlen. Und dann akzeptieren sie auch nicht eine Conditio Humana, also eine Grundbedingung des menschlichen Lebens. Und dann gibt es da einen Konflikt zwischen der Wirklichkeit, das menschliche Leben, zwischen Tatsachen und dem, was man eigentlich will. Man muss, wie bei vielen Trieben, auch den Überlebenstrieb mit der Vernunft regulieren, damit er nicht auf so verrückte Ideen kommt, wie ich muss versuchen, unsterblich zu werden.
Das ist Ich glaube, es geht einerseits um diese Hoffnung, vielleicht nicht unsterblich, aber doch zumindest das signifikant, dass die Lebensspanne zu verlängern. Und zum anderen aber kommt es mir auch so vor, und ich habe mich jetzt eben ein bisschen intensiver damit beschäftigt, man misst dann sehr stark die Körperparameter über Ringe, über Fitness-Tracker und kann dann eben ganz konkret, also die IT, die KI dann teilweise auch, berechnet dir dann eben dein biologisches Alter. Und der Maßstab ist dann eben sehr stark, eben meinetwegen als 40-Jähriger noch das biologische Alter eines 25-Jährigen zu erreichen. Oder es gibt da eben Brian Johnson, der ist so die Ikone dieser Longevity-Bewegung, dessen erklärtes Ziel ist es, der ist glaube ich jetzt Mitte 40, das biologische Alter eines 18-Jährigen zu erreichen. Und dafür investiert er, kommt aus dem Silicon Valley, ist da Investor und dafür investiert er jetzt in seine eigene Gesundheit mehrere Millionen Dollar pro Jahr. Und ich habe das Gefühl, es geht da eher um die Quantität des Lebens, also wie viel Leben habe ich, und weniger um die Qualität des Lebens, also wie mache ich das Beste aus dem Leben und vielleicht eben auch aus der jeweiligen Lebensphase.
Und da kommen wir in Konflikt mit den Grundzielen, den Grundauffassungen antiker Philosophien in Ost und West. Denn die sagten nicht, das lange Leben sei das Wichtige, sondern ein glückliches Leben. Das Glück des Lebens, mag es auch kurz sein, sollte im Zentrum stehen, nicht das lange Leben. Und ich denke da immer an ein Zitat von Epikur, dem Philosophen der Lust, der gesagt hat, der Weise ist nicht bestrebt, möglichst lange, sondern möglichst angenehm zu leben. Und der Vergleich, das wie bei meinem Essen, kommt nicht darauf an, möglichst viel zu essen, sondern möglichst schmackhaft zu essen. Also das finde ich, das ist das Wichtige. Wenn das jemand verbindet, auf harmonische Weise, ohne ins Leiden, ohne in Neurosen, ohne in Hypochondrie zu verfallen, was alles leidvolle Zustände sind, und sagt, ne, ich lebe wunderbar glücklich damit, indem ich mich den halben Tag mit der Gesundheit meines Körpers beschäftige, wenn er da seine Erfüllung, sein Glück findet, ist das völlig okay. Wenn er aber also das lange Leben dem Glücklichen vorzieht, also wenn das lange Leben wichtiger wird als das Streben danach, ein möglichst erfülltes, glückliches, gelingendes Leben zu machen, dann finde ich, würde da ihm kein praktischer Philosoph folgen wollen.
Cicero hat ja auch gesagt, es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben.
Ja.
Das ist ja die Quintessenz davon, wobei ich gebe dir auch recht, einige der Maßnahmen, die zu Longevity oder Biohacking gehören, erinnern mich auch sehr stark an einige deiner Routinen, die ich ja teilweise auch versuche, in mein Leben zu integrieren, die du ja schon seit Jahren kontinuierlich durchziehst. Also eben beispielsweise Meditation ist ein wichtiger Punkt, gesunder Schlaf, regelmäßiger Schlaf. Dann geht es auch darum, möglichst in der Natur den Geist zur Ruhe kommen zu lassen und gleichzeitig eben den Körper zu fordern. Also ja, es ist wie immer halt die erst dann, oder das Schwierige dann, wenn es krampfhaft wird und wenn ich unbedingt in meine Eistonne jeden Morgen 5 Minuten gehen muss, sonst, das ist, glaube ich, die übersteigerte Form dann eben.
Ja, also man muss ganz klar feststellen, und das haben die in der Antike auch getan, dass zum glücklichen Leben ein möglichst gesundes körperliches Leben auch führt. Sie sagten allerdings auch, der Weise versteht, krank zu sein. Und auch Behinderungen müssen nicht dazu führen, dass das Leben unglücklich wird. Aber von dem, was der Körper da ist und was wir tun können, was in unserer Macht steht, da steht ja nicht alles in unserer Macht, das sollten wir durchaus einsetzen, weil ein gesunder Körper auch mit einem glücklichen Leben ganz eng verbunden ist. Er ist wie Voraussetzungen dafür, oder er ist eine große Hilfe darauf, mental auch zu gesunden. Und umgekehrt ist die mentale Gesundung auch gut für den Körper. Insofern ist ein gesundes Leben, also Stand, durchaus vor allen Dingen auch herausforderndes, also auch beanspruchendes Leben, also Übungen. Die Griechen haben ja 2 Stunden am Tag Gymnastik gemacht und die Spartaner noch mehr, die waren der Überzeugung, man muss den Körper abhärten, damit er eben nicht leidet, nicht Schmerzen. Und das heißt umgekehrt auch, ja, möglichst sich am Leben erfreut und Glück empfindet. Also da gibt es eine ganz enge Wechselbeziehung oder eine ganz enge Verwandtschaft zwischen einem gesunden und einem guten, gelingenden und glücklichen Leben auch. Von daher sind die Bestrebungen bis zu einem gewissen Maße vollkommen korrekt und ich bemühe mich auch darum, jeden Tag denke ich an meinen Körper und jeden Tag tue ich auch etwas für den. Aber ich achte streng darauf, dass das auch nicht neurotisch wird, dass ich auch nicht dem Glauben verfalle, ich werde jetzt nicht mehr krank oder ich würde ein langes Leben führen. Ich bin bereit für den Tod jeden Tag und das schon seit längerem. In der Bereitschaft zum Tod vollendet sich der Mensch. Von daher denke ich nicht daran, ich muss lange leben oder wie lange ich noch lebe. Ich würde mich freuen dann, aber ich würde auch nicht traurig sein, wenn es nicht der Fall ist, weil ich denke, die Jahre, die ich hatte, habe ich ausgefüllt und habe ich glücklich gelebt. Und ich weiß, dass irgendwann Schluss ist. Und das liegt nicht in meiner Hand, das soll die Vorsehung bestimmen.
Also sind wir uns eigentlich einig, dass gegen Longevity oder Biohacking eigentlich nichts zu sagen ist oder dass das eigentlich durchaus positive Elemente hat, die man in sein Leben integrieren sollte. Nur eben diese Kontrollillusion, die damit einhergeht. Richtig. Also dieses Thema zu glauben, man könnte das, was unveränderlich ist oder unverfügbar ist, doch irgendwie kontrollieren, dass das eben eine Art Hybris ist, gegen die wir vorgehen oder gedanklich vorgehen müssen.
Also da, in dem würde ich immer Demut entgegensetzen. Es ist ein Geschenk, jeder Tag ist ein Geschenk. Ich weiß nicht, wann das Ende ist. Ich bin bereit dafür. Und ich möchte nicht jetzt in Angst verfallen, hoffentlich geht es noch lange oder in Sorgen oder in eine übertriebene körperliche Selbstfürsorge. Denn wir können uns noch so sehr um den Körper kümmern, wir werden dadurch nicht ausschließen, dass wir nicht doch irgendwie krank werden oder sogar an schweren Entzündungskrankheiten erkranken und vielleicht sogar auch sterben. Das können wir gar nicht ausschließen und da halte ich für Demut für das Richtige. Insbesondere, weil es dann auch, wenn man dann reines, ein unverstelltes Verhältnis zu hat und nicht übertrieben danach strebt, man insbesondere Angst, sorgenlos wird, neurotisches Verhalten und übertriebener Verzicht auf Genuss, der gar nicht nötig ist. Ich weiß, dass ich bestimmte Dinge genieße und genieße vollen Herzens, von denen ich weiß, dass sie gesundheitlich bedenklich sind.
Also deine Zigarren zum Beispiel?
Oder ein Glas Wein. Jeder Alkohol ist eigentlich schädlich, aber dennoch sage ich, es kommt mir nicht darauf an. Ich mag das, genieße das und wenn mir das ein paar Jahre kostet, die zahle ich gerne dafür. Wenn man dann so ein lockeres Verhältnis dazu hat, ein gereinigtes Verhältnis, ein angstfreies und sorgenfreies Verhältnis, das finde ich viel wichtiger, als dass es jetzt sehr lange das Leben hält. Und irgendwann ist der Körper müde. Ich muss auch sagen, ich möchte gar nicht so lange den Körper strapazieren, weil das ist auch mühselig dann. Also wenn man sehr alt wird, dann hat man auch eine ganze Menge andere Probleme. Denn das Alter, meine Mutter sagt, das Alter ist, alt sein ist nicht schön. Das glaube ich wiederum nicht, aber ich merke dann doch, dass irgendwann der Körper müde wird, sich ausruhen will und von daher wünsche ich mir nicht, dass das Leben da ewig geht oder lange unter vielen Alterserscheinungen leidet oder große Mühe kostet, dann würde ich lieber sagen, der Körper ist verbraucht, der ist am Ende und dann gehe ich auch, dann soll es auch gut sein.
Ja, muss man nicht auch, jetzt doch ein zentrales Thema, die Akzeptanz, dieser Faktor, was zu unserem Paket als Mensch dazugehört, nun mal der Tod, dass der erst ermöglicht, dass wir jedes Erleben als was Einmaliges sehen, dass wir da den Zauber auch darin erkennen, dass eigentlich das sichere Ende es uns erst ermöglicht, jetzt ein intensives Leben zu führen. Ansonsten, wenn es unendlich ginge, wäre das ja nur immer mehr vom immer Gleichen. Und diesen Fakt, den darf man doch nicht ausblenden, der eigenen Endlichkeit.
Ja, also sobald diese Tendenz dahin geht, sich zu belügen oder dem Tod zu entfliehen, dann wird es krankhaft, dann wird es nicht gut und oder dass man da Ängste entwickelt. Dann würde kein praktischer Philosoph dem zustimmen oder sagen, das sei eine gute Einstellung und eine gute Haltung. sondern da fällt mir der Demokrit ein, Zeitgenosse des Sokrates, griechischer Philosoph. Wer vor dem Tod wegläuft, läuft ihm direkt in den Rachen rein. So würde ich das auch sehen. Also so darf es nicht werden. Ich freue mich, wenn ich noch Jahre habe. Ich freue mich, wenn ich 90 werde und dann immer noch einigermaßen gut denken kann und mich auch noch gut bewegen kann, ohne die allergrößten Schmerzen. Würde ich mich freuen, aber muss auch nicht sein. Und ich entwickle da auch keinerlei Ängste dafür, wenn es kürzer ist oder Bestrebungen ist jetzt auf Teufel komm raus, möglichst lange die 100 anstreben, das liegt nicht in meiner Hand und da akzeptiere ich die Grenzen meiner Verfügbarkeit.
Wo verläuft denn für dich diese Grenze zwischen Lebenskunst und Lebensangst, die aus meiner Sicht da so ein bisschen rausspricht aus diesem Longevity-Trend? Also einerseits eben der positive Aspekt der Selbstfürsorge, ist ja eben was Gutes, und andererseits eben ja die Lebensangst, alles könnte zu Ende gehen, ich habe ja nur dieses eine Leben, deswegen muss ich krampfhaft versuchen, daran festzuhalten und das eben so weit wie möglich künstlich verlängern.
Also alles krampfhafte Leben ist kein gutes Leben, also sobald es krampf wird, würde ich davon Abstand nehmen. Die Leichtigkeit, die Gelassenheit des Seins, die Akzeptierung dessen, was ich da nicht ändern kann, das sich darauf einstellen, das vorbereitet sein auf Veränderungen, auf Veränderungsprozesse biologischer Art, mentaler Art, das gehört zum guten Leben. Ich finde, das, wonach du fragst, es ist natürlich auch hier wieder eine Frage von Maß und Mitte. Es drückt sich sehr schön, finde ich, aus, das ist mir im Kopf hängen geblieben, ein Ausspruch eines der sieben Weisen, Bias von Priene hieß der. Und er hat gesagt, man muss so leben, als wäre das Leben sehr lange und gleichzeitig sehr kurz. Also das heißt, man muss beides bedienen. Man muss den Moment genießen können, andererseits aber auch nicht ungesund leben. Also daran denken, das kommt vielleicht auch noch ein paar Tage danach und die will ich auch glücklich leben. Das heißt, ich sorge mal lieber für den Körper, dass er nicht morgen krank wird oder Schmerzen oder Leiden hat. Also man muss immer so leben, als ob das Leben lang wäre und gleichzeitig kurz wäre. Also nichts aufschieben, das Leben jetzt leben, nichts zu weit nach hinten schieben, nicht mit aufschieben. Auf der anderen Seite auch nicht unvernünftig so leben, dass man gar kein langes Leben kein längeres Leben oder kein Alter mehr erreicht, weil man sich gesundheitlich eben völlig zugrunde richtet. Das ist auch kein glückliches Leben. Also sehr schön, finde ich, ausgedrückt. Wenn man das kann, also den Moment genießen, gleichzeitig aber auch so, dass man von sich aus vieles tut, dass das Leben möglichst noch lang und glücklich und freudvoll ist, dann hat man das richtige Maß getroffen oder den richtigen Schnitt auch zwischen Lebensgenuss und Selbstfürsorge oder Vorsorge vor den Alterungsprozessen, die alle noch auf uns warten.
Viktor Frankl hat ja so sinngemäß gesagt, ein gutes Leben besteht nicht in der Abwesenheit von Krankheit, sondern in der Anwesenheit von Sinn. Und das finde ich sehr schön, beschreibt das auch gut. Und ich würde gerne nochmal darauf eingehen, wie wir denn richtig mit Krankheit umgehen können in dem Zusammenhang. Also wenn wir akzeptieren, jeder von uns wird Phasen der Krankheit haben, irgendwann vielleicht eben auch eine Phase, wo eine Krankheit dann zum Tod führt. Was würdest du philosophisch dazu sagen und wie hängt das mit Longevity oder Biohacking zusammen?
Also da erinnere ich nochmal an das, was ich von Buddha gesagt habe, die Gewissheiten, man sollte sich darauf einstellen, frühzeitig. Keiner wird hier alt, ohne Krankheiten, möglicherweise auch schwere Krankheiten durchleben zu müssen, dass man sich da frühzeitig darauf einstellt, dass man sich in Tapferkeit, Mut und im Aushalten, im Erdulden, Duldsamkeit als Zeichen der Weisheit, dass man sich darin übt, das akzeptiert und es vielleicht auch versteht, gut, jetzt erholt sich der Körper oder jetzt nimmt er neuen Schwung für eine neue, gesundere Phase, für neue Höhepunkte. Dass Leiden ganz natürlich zum Leben gehört, dass wir ohne Leiden auch keine Freude haben. Dass also Krankheitsphasen auch Phasen sind, die positive Aspekte haben. Der Körper repariert sich, da ist irgendwas schiefgelaufen und der reparierte Körper empfindet vielleicht mehr Glück als vorher, wo er vielleicht so eine Krankheit angedeutet hat. Ich habe ja mal eine schwere Krankheit durchlitten und das war ziemlich lange mit viel Leiden verbunden, 2, 2,5 Jahre. Aber ich habe
also geduldig. Ich habe gesagt, das gehört dazu. Schon als sie eintrat, habe ich gesagt, okay, bis jetzt war alles so gesund und so schön. Jetzt hat es mich erwischt. Wusste ich ja, dass das kommt. Das war schon mal gut. Ich war darauf vorbereitet. Und was ich dann sagen musste, ich leiden ist leiden. Das heißt, es war keine schöne Zeit, aber die Zeit danach, mittlerweile sind 6, 7 Jahre ins Land gegangen, zähle ich mit zu den schönsten meines Lebens. Und ich frage mich manchmal, hat er das vielleicht damit zu tun, dass du vorher eine andere Phase durchlitten hast? Und das kann man sich immer so sagen. Und die Alten sagten, auch der Weise vermeidet nicht, dass er krank wird, aber versteht, die Krankheit zu tragen. Er versteht, krank zu sein. Also man muss sagen, ja gut, jetzt ist es so, jetzt schaltet der Körper mal ab. Vielleicht will er sich ausruhen, der will vielleicht was reparieren, ist unbedingt notwendig. Und bei jeder Erkältung sage ich mir, das ist ein Training des Autoimmunsystems des Immunsystems. Und ich bin froh, dass es ab und zu trainiert wird. Denn wenn ich keine Erkältung 10 Jahre habe und dann erwischt es mich, kann sein, dass der Körper gar nicht mehr weiß, was er damit anfangen soll. Insofern bestimmte Krankheiten, also jetzt so gerade Erkältungskrankheiten, denke ich, da bin ich eigentlich froh, wenn die ab und zu mal eintreten. Bei mir sind die Symptome allerdings sehr, sehr gering. Ich mache so Atemübungen, ich glaube, das hilft sehr dabei. In den letzten Jahren waren also schwerere Krankheiten oder schwere Erkältungen habe ich überhaupt gar nicht mehr gehabt. Ich glaube, das liegt daran, dass der Körper eben fit ist und ich tue dafür jeden Tag eigentlich was.
Aber ist das nicht auch eine gewisse Gefahr, dass man sagt, ich bin komplett verantwortlich dafür, eben was ich tue, wie ich, welche Nahrungsergänzungsmittel ich nehme, ob ich kalt dusche oder nicht, wie stark ich mich abhärtenden Maßnahmen aussetze und damit hängt schon wieder komplett an mir, ob ich krank bin oder nicht und umgekehrt. Also da sehe ich eine gewisse Gefahr drin.
Dieses komplett würde der Philosoph nie sagen. Nein, ich beeinflusse das, ich kann es beeinflussen und ich kann einen Gutteil dafür tun, dass es gesund bleibe, aber ein Großteil liegt überhaupt nicht in meiner Hand und da kann ich noch so viel Nahrungsergänzungsmittel essen. Da kann ich gar nichts tun. Das muss man wissen. Von daher, dieses Bewusstsein schon, es liegt komplett in meiner Hand, ist Hybris. Nein, ich würde eher sagen, eher wenig liegt da in meiner Hand. Okay, ich kann mich ganz bewusst körperlich schädigen, aber wenn ich alles tue für meinen Körper, dann tue ich vielleicht 50%, bestimme ich von dem zukünftigen Schicksal meiner Gesundheit. Andere 50% werden dadurch vielleicht überhaupt gar nicht berührt. Die kommen durch Zufall oder durch Dinge, die wir gar nicht steuern können und die wir auch nicht kontrollieren können. Das sollte man sich immer klar machen. Das heißt, ich kann gesund leben und trotzdem sollte man sich immer wieder sagen, es kann trotzdem passieren, dass ich morgen schwer erkranke. Und so lebe ich und ich denke auch, was den Tod angeht, der Goethe hatte das mal, das ist ein komisches Wort, aber es geht mir gar nicht aus dem Kopf. Der hat keine Angst vor dem Tod entwickelt und vor Krankheit. Warum nicht? Weil er sich gesagt hat, ach, da gibt es bestimmt Bücher, da steht schon drin, wann ich sterbe. Das ist also alles schon bestimmt. Und irgendwie hat das was Gutes, so daran zu denken, naja gut, erstens, der Tod kommt, dem kann keiner entgehen. Und dann vielleicht auch sagen, na, vielleicht ist das alles schon vorherbestimmt und dann muss ich mich also nicht übermäßig darum sorgen oder darum kümmern. Also es ist jedenfalls, wenn das dieser Gedanke zu etwas verhilft, so dann davor keine Neurosen, keine Hypochondrie zu entwickeln.
Ein Abschlussgedanke ist noch, dass diese Longevity-Bewegung ja auch davon ausgeht, dass der medizinische Fortschritt, und den kann man ja nicht leugnen, also in den letzten 10, 15 Jahren gab es ja massive medizinische Fortschritte, von denen ich ja zum Beispiel im Bereich Kardiologie auch sehr stark profitiert habe. Und gerade natürlich auch im Zusammenhang mit der Onkologie, da passiert ja massiv viel. Und dementsprechend sagen sie halt, wir müssen jetzt eben uns so weit unseren Körper fit machen, dass wir eben diese nächsten 10 Jahre bis dann zum finalen medizinischen Durchbruch kommt, dass man dann nicht frühzeitig verstirbt. Und auch genau das ist doch eigentlich eine zu starke Technikgläubigkeit, die ich auch für nicht ungefährlich halte.
Ja, und zu dem finalen Durchbruch, was meinst du damit, dass wir unsterblich werden? Das ist eine Illusion, dazu wird es nicht kommen. Ich schätze wunderbar diese Fortschritte der Medizin. Schon bin ich zum Zahnarzt gegangen, wenn ich daran denke, wie früher die Leute dann 17, 16, die wohl gar keine Zähne mehr hatten mit 40 und was weiß ich, welche Schmerzen die da hatten, wenn da überhaupt was repariert worden sind. Und all die vielen Fortschritte finde ich wunderbar, denn ich liebe mein Leben und wenn ich es länger gesund und noch körperlich fit durchlebe, finde ich das ganz toll und das verdanke ich unserer modernen Medizin. Aber man darf das jetzt nicht, ich kann noch so viel tun, irgendwann wird der Körper müde und schwach und dann entwickelt er immer mehr Leidenssymptome und da sollte man sich klar sein, das geht nicht bis ins Unendliche. Es ist toll, wenn wir 10, 20, 30 Jahre unsere die allgemeine Lebenserwartung erhöht haben, wenn wir diese imstande sind, diese Jahre sinnvoll auszufüllen, glücklich zu leben. Aber irgendwann wird es zu einer Last, selbst bei allen medizinischen Fortschritten. Also dann ab 90 oder 80, 85, 90. Wunderbar, wenn da einer noch fit ist, aber das können wir nicht erwarten, sondern müssen dann eher uns darauf einstellen, dass wir dann vielleicht mental stark abbauen oder körperlich so stark abbauen, dass das Leben nicht mehr so ein großes Vergnügen und so ein Ereignis von Glück ist. Also ich persönlich sage mir dann reicht's aber auch. Und so, es gibt so einen natürlichen Fluss und eine natürliche Grenze für ein Wohlbefinden, körperlich und seelisches Wohlbefinden. Und die akzeptiere ich und die können wir nur bedingt ein bisschen verlängern. Dazu hilft auch, das hat die Medizin gezeigt. Aber das geht nicht bis ins Unendliche. Irgendwo sind natürliche Grenzen, glaube ich. Also da werden wir auch, das ist wie so eine Maschine, also die können wir nicht ins Unendliche her so perfektionieren, dass sie gar nicht mehr aufhört oder dass sie nicht müde wird und dass sie nicht Krankheitserscheinungen zeigt oder Symptome des Leidens und des Schmerzes. Das glaube ich überhaupt nicht, da ist die Natur stärker.
Also ich hoffe, wir haben jetzt dieses Thema Longevity, Biohacking und so differenziert betrachtet. Ich denke auch, dass es so rüberkam, dass wir da, oder du als Philosoph insbesondere, da durchaus positive Aspekte drin sehen, die spannend sein können für ein gutes, gelingendes Leben, insbesondere in dem körperlichen Bereich, aber dass man eben sich hüten muss vor einer gewissen Hybris und einer zu starken Technikgläubigkeit und dass es vor allem darum geht, nicht wie lange man lebt, sondern wie gut oder wie intensiv man lebt, das ist eigentlich das entscheidende Kriterium. Und insofern, ich bin gespannt, ich komme das Wochenende mit dem Freund, der da diese Longevity-Praxis oder der Longevity praktiziert, zum Skifahren und hoffe, dass wir einerseits über den Sport ein bisschen was Gutes für unseren Körper tun, aber dann abends an der Theke durchaus auch was fürs intensive Nachterleben tun können, trotz aller Ausrichtung auf Gesundheit.
Ja, fühle mal auf den Zahn, ob er gut damit fährt, dann solange man sich wohlfühlt, auch mit dem, was man tut, dann kann man auch eine sehr starke Gesundheitsvorsorge treffen. Fühle auf den Zahn, ob er sich wirklich rundum wohlfühlt bei dem Weg, den er eingeschlagen ist oder ob es da etwa einige von diesen Defiziten sich zeigen, über die wir auch gesprochen haben, Gefahren, sagen wir mal so, die, wenn man das sich zu stark darauf kapriziert, vielleicht eintreten können.
Mache ich, das werde ich dann dir berichten, nicht hier in der Öffentlichkeit. Alles klar, danke euch fürs Zuhören, danke Albert und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Jan.
Macht's gut, ciao, ciao.
Tschüss.
Der Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com